Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und auch heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast hier, Christian Wiener. Er ist Gründer der Agentur UIdeation mit Standorten in München und Köln und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie man von der Idee bis zum fertigen Produkt kommt und wie der Weg dorthin aussieht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard Podcast. Heute auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich heute Christian Wiener zu Gast, Founder of UIdeation. Und mit ihm werde ich heute über dieses Thema von der Idee zum fertigen Produkt oder zum fertigen Service sprechen. Herzlich willkommen, Christian.
Hey, hallo. Freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, als du zugesagt hast. Und zwar bin ich ja relativ spontan auf dich zugekommen, beziehungsweise wir hatten ja vorher noch gar nicht so viel Kontakt. Aber UIdeation ist mir halt einfach so super oft irgendwie untergekommen oder der Name ist so super oft aufgetaucht. Und dann dachte ich mir, wer steht da eigentlich dahinter? Und ich glaube, du hast auch schon auf den Podcast reagiert und so hat sich das alles irgendwie gefügt.
Ja, cool. Das freut mich.
Vielleicht für die Zuhörer, ihr bei UIdeation, ihr seid eine Agentur und ich habe gesehen oder ich hab gelesen auf eurer Website, dass einer eurer Leitsprüche in Anführungssätzen oder in Anführungsstrichen ist, Create Digital Momentum. Und da wäre es vielleicht mal ganz spannend zum Einstieg, wenn du da einfach mal erklärst, was da dahinter steckt und was die UIdeation eigentlich macht, was ihr seid und ja, wie es dazu kam.
Ja, also UIdeation gibt es ja jetzt schon seit 8 Jahren, mittlerweile schon. Ich habe das zusammen gegründet mit dem Andreas Echterhoff und wir haben zwei Büros in Köln und in München. Und seitdem machen wir UX-Design, UI-Design, beraten und sind eigentlich seit der Gründung immer mehr in das praktische Beraten reingekommen. Und deswegen auch dieses Create Digital Momentum, das haben wir uns ausgesucht, um zu zeigen oder um anzudeuten, dass wir eigentlich diese PS auf die Straße bringen. Darum geht's uns. Also wir wollen nicht zu sehr im Theoretischen verweilen. Wir wollen nicht zu viel analysieren, zu viel strategisieren, zu viel workshopisieren, sondern wir wollen ganz konkret, schnell und effektiv die Business-Idee oder die Vision oder das Produkt in den Markt bringen. Und zwar sehr pragmatisch, sehr, sehr schnell, sehr gezielt. Genau, deswegen dieses Digital Momentum. Jetzt geht's los. Also jetzt packen wir es an, so in der Art.
Ah, okay. Das heißt, es ist dann aber schon ein bisschen auch so ein Unterschied im Vergleich zu den klassischen Agenturen, wie man sie sich jetzt vorstellt, die dann irgendwie sagen, wir übernehmen, sag ich mal, operativ Teile für unseren Kunden, sondern so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es bei euch eher so, dass ihr sagt, ihr schafft vielleicht eine Atmosphäre und die nötigen Impulse, um eigentlich die eigenen Ressourcen zu aktivieren vom Kunden etc. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder seid ihr auch wirklich in der Umsetzung dann mit drin?
Nee, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir sind tatsächlich nicht so eine klassische Agentur, wo der Kunde einfach kommt und ein Briefing reinschmeißt und dann eben in 3 Monaten wieder vorbeischaut oder die Agentur dann beim Kunden vorspricht und dann gibt's irgendwie ein großes Buhai und eine große Show und dann wird die Idee präsentiert. Wir sind auch nicht die Berater, die sehr theoretisch und analytisch daran gehen und dann den Kunden alleine lassen bei der Umsetzung, sondern wir sind etwas dazwischen, würde ich sagen, vielleicht nochmal enhanced durch erfahrene UX-Designer, UI-Designer, Konzepter, die da hands-on auch mitarbeiten. Und teilweise setzen wir uns auch beim Kunden rein oder versuchen dann ein Team direkt beim Kunden zu etablieren oder arbeiten sehr, sehr intensiv und direkt mit den Kunden zusammen. Also wir sind irgendwo so ein bisschen dazwischen. Das Hauptgewerk, also das, was uns ausmacht, ist, glaube ich, nach wie vor die User Experience und eben die Beratung der Product Market Fit.
Okay. Das ist, deswegen hatten wir ja, oder beziehungsweise deswegen hatte ich ja dann die Idee zu sagen, ist ja eigentlich genau dieses Thema, worüber man eigentlich auch sprechen kann, und zwar, wie kommt man von der ursprünglichen Idee zu einem fertigen Produkt? Also man startet ja immer irgendwie mit einer, wie du schon gesagt hast, mit einer Vision oder vielleicht irgendwie mit einer Brand, und wie entwickelt sich daraus ein fertiges Produkt oder ein fertiger Service? Das ist ja das, worum es heute gehen soll. Um da mal reinzustarten, was sind denn das in der Regel für, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was sind das in der Regel für Kunden? Sind das eigentlich eher immer so kleinere Kunden, wie man sich's vorstellt, irgendwie ein Startup, das sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eine Idee oder hier eine Vision, das möchte ich gern machen, ich brauche da eure Unterstützung in der Umsetzung? Oder habt ihr auch größere Unternehmen, die sagen, wir haben da was im Kopf, wir haben da so ein paar Ideen, aber wir wissen nicht, wie wir es dann irgendwie manifestieren sollen oder in was sich das dann wirklich manifestieren wird.
Mhm. Es ist genauso, wie du sagst. Es gibt diese ganze Bandbreite. Also es gibt große Unternehmen, Versicherungen, Fernsehsender, auch gut finanzierte Startups, sollte man gar nicht meinen, aber die gibt's wirklich, die quasi schon feste Budgets haben und mit Teams von 80 Leuten oder sowas starten. Sowas gibt's auch. Also wo ich sagen würde, das sind schon fest finanzierte Unternehmen, aber trotzdem Startups im Sinne von, die fangen jetzt erst an, ihren Service zu entwickeln und ihre Produkte zu optimieren. Und es gibt natürlich auch die, würde ich mal sagen, eher kleineren Unternehmer, die in bestimmten Bereichen sehr viel Erfahrung haben, die die Berater sind oder waren, die vielleicht Kundenkontakte haben oder auf jeden Fall vielleicht ein Problem kennen und dafür eine Lösung, eine Vision einer Lösung haben, die aber nicht wissen, wie sie das eben digitalisieren, wie sie daraus einen nutzbaren Service entwickeln. Genau, und zwischen diesen beiden Extremen organisieren wir uns, entweder mit größeren Teams, wo wir direkt beim Kunden arbeiten, wie vorhin schon gesagt, oder indem wir solche Beratungsrunden machen. Also wir coachen, wir geben dann den Foundern immer ein paar Aufgaben, die kommen dann zurück, dann evaluieren wir, gucken, was haben wir gelernt, wie geht's weiter. Und so versuchen wir möglichst die Kosten sehr, sehr niedrig zu halten für diese Art von Kunden.
Okay, alles klar. Das heißt, ihr deckt da quasi, oder ihr habt da so, sag ich mal, mit jeder Unternehmensgröße und eigentlich über das ganze Spektrum zu tun. Genau, wir haben ja gesagt, du hattest ja eben kurz gesagt, es fängt meistens bei einer Idee an oder bei einer Vision. Mit welchem Status quo genau kommt dann der Kunde zu euch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich weiß nicht, ich habe hier ein Problem XY, ich weiß aber noch nicht, wie ich es lösen soll. Oder gibt es dann irgendwie schon ein bisschen was Greifbares? Oder wo ist der Hebel, an dem ihr ansetzt dann im Endeffekt?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde mal sagen, dass die meisten halt einfach eine sehr, sehr diffuse Idee haben von einem möglichen Service, ja. Also sie haben so eine idealisierte Vorstellung von einem super idealisierten, wohlwollenden Marktumfeld oder sind da sehr emotional dabei. Genau. Und wir versuchen eigentlich diese Hypothesen, die sie haben, der Reihe nach festzuhalten und versuchen, die möglichst schnell zu validieren. Also wir wollen überprüfen, gemeinsam mit dem Kunden, Stimmt es denn? Stimmt diese Annahme? Ist es denn so, dass der Kunde XYZ das kaufen würde? Wie viel würde er dafür ausgeben? Gibt es da wirklich einen Markt? Und so versuchen wir, die durch Workshops, durch Prototypen, durch kleine Experimente, durch qualitative Tests, versuchen wir, den Kunden mitlernen zu lassen und gemeinsam diese Hypothesen der Reihe nach entweder zu beweisen oder zu verwerfen. Das ist beides sehr hilfreich.
Ah, okay, also sehr spannender Punkt, weil ich hätte jetzt natürlich intuitiv gesagt, als ersten Schritt, man besorgt sich irgendwie Daten zum Hintergrunddaten, man betreibt Research. Aber du meintest ja gerade, dass ihr eigentlich damit anfängt, wirklich erstmal Hypothesen festzuhalten. Also könntest du da bist auch ein bisschen genauer drauf eingehen, was so der klassische erste Schritt, wenn man so sagen will, was so der klassische erste Schritt ist in dem ganzen Prozess, wo man sagt?
Also wie gesagt, das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen auch. Mhm. Manchmal haben die einen sehr konkreten Service im Kopf und suchen ein Businessmodell. Manchmal geht es da hauptsächlich darum, überhaupt das Problem zu entdecken. Vielleicht fangen wir da mal an, ja. Also, weil es ist vielleicht wirklich, es kommen die Kunden, die ein Problem haben, aber noch keine Lösung dafür. Manche haben eine Lösung und versuchen sie zu monetarisieren. Das heißt, da geht es mehr in Richtung Businessplan. Und andere wiederum haben einen Service und wollen den letztlich im Markt valide platzieren. Also die wollen halt ihre Kunden erweitern, die wollen damit Geld verdienen. Und je nachdem, an welcher Phase sie sind, haben wir Methoden, also das sind jetzt nichts super speziell, was nur wir einsetzen, von Design Sprints bis Design Thinking Methoden, Jobs to be done, da gibt's einen Haufen interessante Toolsets, mit denen wir versuchen, genau dieses Problem in dem speziellen Feld zu lösen.
Ah, okay, alles klar. Das heißt, je nachdem auch in welcher oder auch, sag ich mal, was der Startpunkt ist und was vielleicht auch das Ziel dann dementsprechend ist. Je nachdem ist dann auch quasi der Ansatz. Okay, das heißt, ihr seid aber in der gesamten Phase mit dabei oder gebt ihr nur am Anfang Impuls? Oder?
Mhm. Wir versuchen möglichst lange dabei zu sein, weil auf dem Weg macht man einfach gemeinsam viele Erfahrungen. Also man probiert Sachen aus, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Beides ist sehr hilfreich und ist entscheidend eigentlich dafür, was der nächste Schritt ist, also was man dann noch weiter ausprobiert. Und dieses gemeinsame Lernen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente im Umgang mit dem Kunden. Also da merkt man auch, dass es nicht um Agentur- oder Beraterverhältnis geht, sondern da rutscht man eigentlich viel näher zusammen und wird dann Teil des Teams. Also wir versuchen diese Beziehung, diese vertrauensvolle Beziehung möglichst lange zu halten, weil die sehr, sehr fruchtbar ist. Also wenn das interdisziplinär gut miteinander funktioniert, ist das toll.
Ja, ich denke auch, dass da dann einfach dass man sich auch von der Denkweise sehr gut, also dann einfach besser auch in den anderen einfühlen kann, in der Kommunikation, was meint die Person gegenüber, was ist vielleicht das eigentliche Ziel, wie drückt sich der Gegenüber aus. Was mich natürlich noch interessieren würde, in der ganzen Thematik oder auch in dem ganzen Prozess, was würdest du sagen, ist der herausforderndste Punkt, wo man sagt, Man hat einen Kunden, der kommt mit einer Idee oder der möchte irgendwie seinen Service im Markt platzieren und ihr begleitet ihn auf dieser Reise. Wo würdest du sagen, ist der herausforderndste Punkt für euch oder für den Kunden oder fürs Projekt?
Das ist einerseits die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie ich vorhin schon angedeutet habe, also zu verstehen, dass man gemeinsam lernen muss, ja, dass es nicht einen goldenen Weg gibt, den man jetzt, man kauft sich jetzt eine Agentur und bam, ist man auf dem Markt und alles ist bestens und die Konten laufen voll, sondern es ist ein Prozess, den man auch mit Fehltritten und auch mit kleinen Erfolgen gemeinsam geht. Ja? Also da es geht darum, um dieses Vertrauen. Und vielleicht das Mindset, dass man nicht einfach alleine als Founder oder als CEO oder CTO einfach genau weiß, wie das funktioniert, wie der Service aussehen muss und alle anderen setzen um, sondern dass man da eben viele Versuche unternehmen muss, bis man etwas erschaffen hat, was tatsächlich im Markt überhaupt bestehen kann. Und das ist eben ein nicht so kurzer Weg und nicht so easy zu gehen, und man kann am besten nur mit einem guten Team gehen. Und das ist glaube ich die größte Herausforderung, dass man da quasi aus diesem ich bin jetzt Gründer und ich habe eine Idee und die setze ich genau um, einfach dann lockerer wird und schaut und testet und überprüft und Prototypen baut und bereit ist, da die Idee anzupassen an den Markt, an die Technologie, an die User und so weiter. Da gibt es viele Faktoren, die da eine große Rolle spielen.
Ach, das ist, finde ich zum einen ein super spannender Punkt, weil ich jetzt natürlich war jetzt natürlich eher irgendwie auf, sag ich mal, harte Fakten jetzt abgezielt, die Frage, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass dieser ganze menschliche Faktor, und kannst du mir mal bestätigen oder auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch sehr emotionsgeladen ist, wenn man da natürlich jemanden hat, der vielleicht jetzt, wie du schon gesagt hast, selbst als Gründer oder weiß ich nicht, als Entwickler eine Idee dasteht und dann kommt ihr und sagt, hey, pass auf, man müsste vielleicht hier und da nochmal was machen, und so wie du dir das vorgestellt hast am Anfang und so wie du deine Idee liebst, so wird sie vielleicht am Markt nicht funktionieren, in der Art und Weise.
Ja, absolut. Das ist hochemotional teilweise, und das muss man dann anfangen, so langsam in eine analytischere Herangehensweise zu übersetzen, ja, und das passiert meistens nur über Vertrauen, weil letztlich kann ich vorab gar nicht sagen, ob das im Markt funktioniert oder nicht. Auch obwohl wir jetzt viel Erfahrung haben, auch wir können nicht einfach so pauschal sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Auch wir müssen überprüfen, checken, ist dieser Dreh, dieses Feature, was triggert da die User, was könnte da funktionieren? Lösen wir das richtige Problem, ja? Oder haben wir uns das falsche Problem herausgepickt? Bauen wir die richtigen Sachen? Das kann man ganz schwer voraussagen. Das ist ein Try and Error auf jeden Fall.
Würdest du dann in dem Kontext sagen, dass das Hinterfragen eigentlich so das Wichtigste im ganzen Prozess ist, wo du sagst, immer wieder alles in Frage stellen eigentlich?
Also das Hinterfragen auf jeden Fall. Alles zu hinterfragen würde ich sagen, nein, weil man lernt ja gemeinsam, und gibt dann Learnings, auf denen man aufbauen kann. Und man hinterfragt, ob das tatsächlich stimmt, ob diese Annahme, diese Hypothese valide ist, und
habe nämlich auch auf, ich war natürlich vorab, habe ich mich natürlich ein bisschen mit euch beschäftigt und auch mit dir, und ich bin da so ein bisschen auf eurer Website auch rumgesurft, wie man so schön sagt, und ich hatte gesehen, dass ihr auch als einen großen Punkt, den ihr für wichtig erachtet bei UIdeation, dass einer eurer Core Values auch Risiko ist oder Risikobereitschaft. Welche Rolle spielt das Risiko in dieser ganzen Thematik? Ich bringe eine Idee zu einem fertigen Service, weil eigentlich würde man ja intuitiv sagen, ich möchte für den Kunden das Risiko so gering wie möglich halten.
Vielleicht da zwei Ideen. Das eine ist, wir sind selber auch Unternehmer, und wir, also nicht nur als Agentur, sondern eben auch als Innovatoren, als Founder. Wir haben unsere eigenen Startups. Wir entwickeln immer wieder, entweder weil das Team eine eine gute Idee hat und das verfolgen möchte oder weil wir eine Notwendigkeit im Markt sehen oder weil wir uns eine Hilfe für unsere tägliche Arbeit sehen und erhoffen, entwickeln wir eigene Produkte. Das heißt, da gehen wir auch ins Risiko und versuchen zu lernen, wie passiert das, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an, wenn man sein eigenes Geld da investiert und wenn man wirklich auf freier Wiese startet, ja, auf grüner Wiese. Das heißt, wir versuchen, unser Anspruch am Markt direkt zu lernen, wenden wir auch selbst für uns und für unsere eigenen Ideen an. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Genau. Und das andere ist, die andere Idee ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir Founder unterstützen wollen und Startups unterstützen wollen und besonders die unterstützen wollen, die in unserem Wertesystem gut reinpassen, das heißt, die umweltfreundliche Technologien einsetzen, die gegen Genderdiskriminierung sind oder was auch immer, das sind unsere internen Werte, die wollen wir natürlich auch unterstützen und gehen dann auch mit ins Risiko, indem wir sagen, okay, wir lassen uns nur am Erfolg beteiligen und unterstützen euch deswegen. Oder wir haben Preismodelle, die Founder letztlich unterstützen sollen. Wir haben eigene Netzwerke, wir haben Friends and Families, wir haben in Kontakt zu Investoren und versuchen natürlich diese Startups halt auch entsprechend zu pushen. Und daher kommt es, glaube ich, dass wir da versuchen, selber mit ins Risiko zu gehen und unternehmerisch zu denken und dann zu sagen, okay, wir investieren, wir glauben an euch, wir glauben an die Idee, wir glauben an den Service und gehen dadurch mit in die Vorleistungen.
Okay, quasi eher nicht unbedingt aus dem Aspekt betrachtet zu sagen, wir möchten in dem Prozess an sich zu große Risiken eingehen, sondern eher aus der Perspektive gedacht, ihr begreift euch ja als Teil des Kunden, der die Idee weiterentwickeln möchte und somit, sei es jetzt irgendwie durch Beteiligungen am Umsatz, wie auch immer, seid ihr auch dann mit dem Risiko, falls etwas schief gehen sollte. Also eher auf die Art und Weise. Okay.
Das Risiko kann man wirklich ganz, ganz schlecht minimieren. Also es gibt natürlich Methoden, Prozesse, es gibt Erfahrungswerte, aber letztlich musst du etwas bauen und auf dem Markt positionieren und letztlich entscheidet der User und der Markt, ob das funktionieren kann oder nicht. Und je früher man diese Tests und diese Überprüfungen macht, desto weniger hat man investiert, desto risikoloser ist es, sagen wir mal, aber in Anführungsstrichen. Also es gibt diese großen Budgets, die es früher mal gab, wo man Hunderttausende von Euro für irgendwelche Services bereitgestellt hat und dann ewig entwickelt hat und erst dann mit einer riesengroßen Feature-Titanic auf den Markt gegangen ist. Die gibt's natürlich gar nicht mehr. Also die, ja.
Es ist, glaube ich, auch einfach, wie man so schön sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass auch viele Kunden, die zu euch kommen, sich schon auch bewusst sind, dass sie ein Risiko eingehen, weil natürlich, man weiß vorher nie, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Natürlich, ihr seid natürlich ein großer Teil, das Ganze wahrscheinlich frühzeitig erkennbar zu machen, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht, aber vorab sagen zu können, dass das wird funktionieren, 100%, glaube ich, geht einfach nicht. Und der Illusion, glaube ich, braucht man sich auch nicht hingeben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass einfach Risiko auch ein großer Teil von eurem Machen und eurer täglichen Arbeit einfach ist.
Vor allem die Idee als solche verändert sich ab dem Augenblick, wo man sie artikuliert und anfängt dran zu arbeiten. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass die ursprüngliche Idee oder sagen wir mal, klar, wenn man natürlich eine recht abstrakte Vision formuliert, die als als Nordstern, würde ich mal sagen, gut funktioniert. Wie, keine Ahnung, wir machen den besten Turnschuh für den Langstreckenläufer oder sowas, dann kann man da viele Wege finden, dorthin zu kommen. Ja? Und dann kann man sagen, okay, letztlich haben wir es geschafft, das zu erreichen. Aber die meisten Founder sehen halt einfach aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihres Umfelds gewisse Probleme und überlegen sich Lösungen dafür. Und die kann man sehr gut im Kleinen testen, ohne großes Investment. Fake it till you make it. So auf Prototypen-Ebene viel Geld sparen.
Ist ja auch, ist glaube ich, ein, was ich halt so rausgehört habe, sehr, also ist natürlich im in dem ganzen Design- und User Experience-Kosmos sowieso oft Thema, dieses iterative Arbeiten und immer wieder in Feedback-Schleifen zu gehen. Aber ich glaube, es ist bei euch schon mit eines der, sag ich mal, der Kernelemente, wenn man sagt, wie komme ich von der Idee zu einem Service, einen Schritt zu machen, zu gucken, ging denn in die richtige Richtung, wieder einen Schritt zu machen. Dementsprechend wollte ich noch auf einen anderen Punkt drauf eingehen, und zwar was ich mich dann gefragt habe, ist, würdest du sagen, es ist besser, früher zu starten und zu sagen, okay, ich habe eine grobe Idee, let's go, und dann sehen wir schon, was dabei rumkommt, indem wir dran arbeiten, uns immer wieder überlegen, oder würdest du sagen, hey, es ist vielleicht trotzdem sinnvoll, von vornherein mal das ein oder andere Mal darüber nachzudenken, ob man da überhaupt anfangen sollte, dran zu arbeiten. Also quasi zu sagen, okay, starte ich lieber früh oder und gehe dann früher in die Arbeit daran, oder sage ich, okay, ich warte vielleicht noch länger und schaue dann und hole mir vorher irgendwie Informationen etc., ob das klappt oder nicht.
Ich glaube, es macht Sinn, natürlich zunächst mal eine Recherche zu machen, ja, zu gucken, gibt es da draußen schon irgendwas, was ähnlich ist? Gibt es dieses Problem? Ist das überhaupt schon artikuliert worden von irgendjemandem? Gibt es dafür mehrere Service-Ideen, um dann besser oder leichter entscheiden zu können, jo, da will ich mitmachen. Also das heißt, es gibt bereits einen Markt, ja, und der Markt ist groß genug, und ich mal mir da durchaus eine Chance aus, dass ich da mitmischen kann mit meinem Produkt und fokussiere da auf ein bestimmtes Segment und positioniere mich anders als die Wettbewerber. Ne? Da gibt's diesen Markt überhaupt. Anders verhält es sich, wenn es diesen Markt als solches und den Wettbewerb noch nicht gibt. Ja, da muss man vielleicht mit wesentlich mehr versuchen, herausfinden, ob man da überhaupt einen Markt aufmachen kann oder ein Marktsegment für sich überhaupt etablieren kann. Es gibt diese Begriffe von Minimum Viable Product, also was ist das minimalste, der minimalste Wert, den man entwickeln kann für den Kunden da draußen, den man überhaupt herzeigen kann. Und es gibt aber auch diesen Begriff Minimum Lovable Product, das heißt, wenn der Service von mehreren Wettbewerbern bereits bedient wird oder angeboten wird, dann geht es darum, etwas Zusätzliches, etwas Emotionales zu schaffen, um sich zu distanzieren oder um den Marktplatz für sich zu entscheiden oder dann eine Einmaligkeit auf dem Markt zu beweisen.
Wo man dann sagt, okay, es ist geraten vielleicht technische Sachen oder technische Daten zum Beispiel, also lass es ein Smartphone sein oder sonst was, in den Hintergrund, und man sagt, okay, man geht dann über emotionale Themen, die dann eigentlich, sag ich mal, den USP des Produkts ausmachen im Endeffekt.
Es ist halt einfach besonders, es gibt ja viele Ideen, also sagen wir mal, sehr viele gute Ideen, deren Umsetzung halt einfach wirklich katastrophal ist, die halt einfach total failen. Und es gibt schlechte Ideen, deren Umsetzung wirklich grandios ist und man erfreut sich da irgendwie dran. Also die müssen ja gar nicht so innovativ und way out und nicht noch nie da gewesen sein. Aber die Ausführung, die Exekution ist so perfekt da oder so gut, dass man es dann trotzdem bestehen kann, obwohl es andere im Markt schon gibt und letztlich die gleichen Lösungen für ähnliche Probleme anbieten.
Ich weiß nicht wieso, aber mir schießt da sofort immer Apple irgendwie durch den Kopf, wo man sagt, okay, die waren zwar auch irgendwo die ersten, klar, die das gemacht haben, aber natürlich haben die einen Preis, der im Vergleich zu anderen Herstellern, die eigentlich dasselbe Problem, das, keine Ahnung, WhatsApp schreiben und telefonieren wahrscheinlich, was 90% jeder macht und vielleicht noch surfen, das lösen auch 10 andere, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, und wir hatten es in der letzten Folge auch, da ging es um das, vor 2 Folgen war das, da ging es um das Thema Barrierefreiheit, wo wir auch gesagt haben, natürlich gibt es auch bei Samsung da Lösungen und es gibt auch wahrscheinlich bei anderen Anbietern Lösungen, aber am besten hat es einfach immer noch Apple gelöst, ist am intuitivsten und am einfachsten zu bedienen. Und ja, das ist ja dann eigentlich genau das, was du eben angesprochen hattest. Mhm.
Soweit ich weiß, soweit ich mich entsinnen kann, ich bilde mir ein, ich habe da mal einen Artikel gelesen darüber, wie Apple testet. Und es ist unglaublich, wie viele Tests die machen, qualitative, quantitative Tests, bis sie dann tatsächlich zu den qualitativen Produkten kommen, die sie eigentlich anbieten. Also es ist wirklich unmenschlich teilweise, was die in ihrer UX-Abteilung testen.
Ja, man merkt es auch am Endprodukt dann. Dementsprechend, die machen ihre Sache schon gut.
Was bestärken würde, dass man quasi über Testing, über Ideation und Zusammenarbeit mit Technik und Designern letztlich dann und natürlich Usern letztlich zu guten Ergebnissen kommen kann.
Das stimmt. Das ist spielt dem ja genau in die Karten rein. Wir hatten ja eben kurz mal über das Thema Risikobereitschaft gesprochen und darüber, ob es vielleicht Sinn macht, früher loszulegen oder lieber länger zu warten und sich erst 2, 3, 4, 5 Mal zu überlegen, macht das Sinn. In dem Kontext würde mich noch super interessieren, ob es denn auch, ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer relativ spannend, gab es denn auch bei euch Projekte oder Projekte, in denen du jetzt direkt mit drin warst, wo ihr gesagt habt, okay, das ist zum einen eine riesige Herausforderung, das zu machen und ihr seid doch irgendwie unsicher vorher. Es gibt da bestimmt auch viele, viele Leute, die irgendwie zuhören, die sagen, okay, es kommt jetzt irgendwie ein Projekt oder wir müssen irgendwas abwickeln oder es gibt einen Service, den wir entwickeln wollen, aber wir haben einfach, ich will nicht sagen Angst, aber es ist einfach eine Herausforderung und wir sind uns unsicher, wohin führt das? Gab es für euch diese Situation auch schon? Und wenn ja, wie geht ihr damit um und was würdest du den Zuhörern mitgeben für so eine Situation?
Also ich würde es eher umgekehrt formulieren. Es gab noch nie ein Projekt, in dem wir nicht unsicher waren. Also es ist immer, man hat dieses Gefühl nicht, dass man jetzt irgendwie, das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Das ist, das hat sich bei mir noch nie eingestellt. Und ich habe echt ein paar Projekte gemacht. Jedes Projekt ist neu und für sich einzigartig und muss auch als solches behandelt werden, glaube ich. Also lieber feiert man dann so ein Sprint, ne? so ein Design-Sprint, wenn man dann tatsächlich etwas geliefert hat und es kommt irgendwas beim End-User an und da ist ein neues Feature und lieber feiert man das erfreut sich irgendwie an diesem Erfolg als irgendwie so eine Sicherheit aufzubauen. Ich glaube, in dem Augenblick, wo man sich zu sicher ist, wo man sagt irgendwie, das funktioniert ganz sicher, das kriegen wir sofort gestaltet, das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind die, würde ich fast sagen, würde ich eher als überheblich abtun und Man kann es machen, man kann eine dreiste Hypothese aufstellen, da kann man auch mutig sein, aber so sicher zu sein, diese Sicherheit, die habe ich nicht. Also vielleicht liegt es auch an mir, ich zweifle da immer gerne, ob das auch tatsächlich so ist, wie es scheint. Ich würde lieber irgendwie eine Sache testen und ausprobieren, aber das sollte möglichst nicht daran hindern, tatsächlich gewagte Hypothesen aufzustellen. Also das versuchen wir gerade am Anfang, wenn wir einen Kunden in den ersten Gesprächen sind, fragen wir ganz gezielt, was ist denn das die härteste, dreisteste Hypothese, die dir einfallen würde? Was ist die krasseste Wette? Ne? So, wir haben so Kunden, die zum Beispiel mehrere Innovationsprojekte gleichzeitig betreuen und die benennen das auch ganz offen Big Bets. Also das sind Wetten, die man da abschließt. Man guckt, wie laufen die, wie entwickeln die sich, performen die gut, sind die von der Babyphase in die nächste Phase gekommen, sind das jetzt schon halbstarke oder oder man muss sie halt einfach killen.
Loslassen.
Man muss sie loslassen.
ist der angenehmere Terminus. Nee, aber finde ich einen großartigen Punkt, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass, wie du schon gesagt hast, dass es schwierig ist und wahrscheinlich auch zu Fehlern führen kann, wenn man sagt, naja, okay, ich habe jetzt für den Kunden schon mal eine App gemacht, da hat das und das funktioniert, naja, dann wird es auch für den Kunden B funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in vielen Agenturen vielleicht auch ein wertvoller Input ist, weil man natürlich immer wieder an für verschiedene Kunden arbeitet und kann ja sein, man arbeitet für Kunde A, man baut irgendwie eine App, die sich in dem und dem Segment oder Sektor bewegt und dann hat man ein Dreivierteljahr oder eineinhalb Jahre später den Kunden B, in dem man auch sich in dem und dem Sektor bewegt. Und ich glaube schon, dass oftmals auch der Ansatz gefahren wird, zu sagen, okay, wir haben natürlich irgendwie auch Learnings aus dem vorigen Projekt gezogen. Aber jetzt, sag ich mal, das würde ja eigentlich dem Ganzen ein bisschen widersprechen, zu sagen, naja, okay, ich habe jetzt aus dem letzten Projekt so super viel gelernt. Brauche ich mir fürs nächste Projekt nicht mehr so viel Gedanken machen, weil das hatte beim letzten Mal auch schon funktioniert.
Also es gibt natürlich einen Erfahrungswert, den man da macht, aber man muss es immer auf die Kundensituation und auf den Service und auf das Problem des Kunden nochmal applizieren können.
Also denkt ihr euch quasi, also um es mal ein bisschen ganz Konkretes auch zu sagen, Beispiel bei euch, ihr würdet euch sozusagen, natürlich man nimmt Erfahrungswerte mit, aber ihr würdet quasi in jedem Projekt gleichermaßen nochmal den Blick über den Tellerrand machen und sagen, okay, wir betrachten das jetzt wirklich nochmal als komplett neues Projekt und sagen nicht, okay, vor 2 Jahren hat damals irgendwie, weiß ich nicht, der hat irgendwie mit seinem, keine Ahnung, seinem Laufschuh das damals so und so gemacht, dann wird das jetzt mit diesem Produkt auch so funktionieren.
Nee, ich würde es auf jeden Fall als ganz neues Ding betrachten, also ganz neues Projekt, ganz neuen Ansatz. Es passiert ja auch, dass sich sowohl der Founder oder der Gründer als auch wir in eine falsche Richtung gehen. Ja, es gibt ja die berühmten Pivots, die man manchmal als Startup hinlegen muss. Ich meine, sehr gute Beispiele dafür gibt es ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo sich Firmen, die sonst ganz andere Produkte machen, dann auf einmal auf Masken und Atemgeräte und irgendwas anderes spezialisieren, was vorher überhaupt nicht Teil ihres Offerings war oder ihrer Produktionskette. Man muss das, glaube ich, immer wieder neu betrachten. Selbst in einem Projekt entsteht eben diese Situation, dass man das, an was man lange festgehalten hat und was man versucht hat zu erreichen, sich dann einfach im Markt nicht beweist, weil der Markt sich verändert, weil sich die Technologie verändert, weil sich die Kunden verändern. Da gibt es viele, viele Gründe. Und dann muss man einfach schauen, in welche Richtung könnte man trotzdem einen Wert bringen für den Markt oder für den Kunden. Und oftmals ist es dann ganz hilfreich, dann diese Wendung zu machen.
Das ist nämlich auch ein Punkt, wo ich dich sowieso noch darauf ansprechen wollte. Und zwar, ihr werdet ja mit Sicherheit auch schon mal die Situation gehabt haben, dass man irgendwie in der Sackgasse landet oder dass man irgendwie, du hast es vorhin kurz angesprochen, manchmal muss man ein Projekt auch einfach killen oder eine Idee. Wann erkennt ihr für euch den Punkt zu sagen, okay, jetzt sind wir absolut auf dem Holzweg, wir müssen jetzt wirklich mal hier einen Cut machen oder irgendwie mal 10, 15 Schritte zurückgehen und nochmal ganz von vorne anfangen. Wie merkt man das, dass man total in die falsche Richtung geht, dass man vielleicht in der Sackgasse ist?
Mhm. Einen spektakulären Fall hatten wir vor einigen Jahren. Da haben wir gemeinsam mit einem Kundenteam ein Portal für Journalisten entwickeln wollen und hatten da sehr ausgedehnte Research-Phase, in der wir ganz viele Interviews mit Journalisten geführt haben. Was braucht ihr? Also Ziel war es für die Freelancer-Journalisten, die quasi aus den Redaktionen entlassen wurden und sich ein eigenes Business aufbauen wollen, für die etwas zu schaffen, was ihnen hilft, ihre eigene Marke zu etablieren und gut arbeiten können im digitalen Bereich. Und da gab es sehr viele Interviews, da gab es sehr viele Gespräche. Wir haben mit würde mal sagen, 50, 60 Journalisten gesprochen und sie befragt, was denn tatsächlich ihre Probleme sind, wie sie arbeiten, was da genau passiert, und haben dann letztlich aufgrund dieser Information ein Service gebaut und den released. Und das war alles genau so, wie die es sich gewünscht haben und wie wir es verstanden haben. Und es war tatsächlich so, dass sie es nicht verwendet haben. Also das Ding ist da, sie loggen sich ein und sind dann wieder weg. Also das hat einfach nicht funktioniert. Und dann versucht man natürlich zu fragen, woran liegt's, was passiert da. Man versucht Features anzupassen, man versucht zu feilen. Letztlich ist man da tatsächlich in einer Sackgasse gelandet. Und dann hat man das entwickelt und der Service ist da, die Nutzer verwenden es nicht. So, das ist zum Beispiel eine Sackgasse, glaube ich, die du meinst, ne?
Ja, genau.
Das Problem haben wir, erstens gehört da auch viel Mut dazu, sich das einzugestehen und zu sagen,
ja, genau.
Okay, jetzt... Es ist so. Es läuft einfach nicht. Es ist, weil es gibt immer welche, die das gut finden. Ja, es gibt immer ein paar, sehr sehr wenige, die das so wie es ist gut finden, und man lässt sich da sehr leicht von denen überreden, dann doch weiterzumachen. Aber das Team war so. Ja, ich würde sagen, so erfahren, ne? Dass die sich das genauestens überlegt haben und geguckt haben, nee, das funktioniert so nicht. Und letztlich mussten wir pivoten, das heißt, wir mussten den Service einmal um 180 Grad wenden. Und dabei haben wir geguckt, was tatsächlich, was für Features tatsächlich von den meisten Usern verwendet wurden. Und haben festgestellt, dass so bestimmte Profiling-Features und Community-Features und Selbstdarstellung-Features und sowas sehr gerne verwendet wurden. Mehr als alle anderen, die zur Zusammenarbeit angeregt haben. Und wir haben dann tatsächlich alle Features, die damit nichts zu tun hatten, radikal wieder herausgebaut und haben eine ganz neue Richtung eingeschlagen und haben den Service neu positioniert und konnten damit einen großen Erfolg erzielen. Also das Tool gibt es immer noch und es basiert eigentlich genau auf dieses Profilfeature. Ne? Das ist sowas wie ein Xing oder LinkedIn für Journalisten, aber das geht eben von der Person des Journalisten aus, von der journalistischen Marke aus. Und genau, das heißt, aus dieser Sackgasse auch wieder durch Tests, durch Beobachtungen, durch vielen Workshops konnten wir dann doch noch einen rettenden Einfall haben oder eine gute Beobachtung machen und den Service umlenken.
Ist es, wie war das? Also du meintest ja, es war oder hört sich so an, als wäre das eher ein schleichender Prozess gewesen, wo man sagt, okay, man arbeitet dran, man steckt Herzblut rein, ein paar Leute finden es klasse, das Produkt, dann entwickelt die haben dann eine Dynamik, wo man sagt, okay, man arbeitet weiter dran und verbessert es, obwohl es irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gut ist. Gab es einen Zeitpunkt, zu dem euch irgendwie klar geworden ist, oder dir dann klar geworden ist, nee, das geht in eine falsche Richtung, das wird so nicht, oder war das auch eher ein Prozess, der dadurch zustande kam, dass man immer wieder retrospektiv gesagt hat, okay, wir haben ein neues Feature gemacht, immer noch nicht und beim nächsten Mal immer noch nicht, oder wie war das? Wie kamt ihr zu der Erkenntnis, okay, Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen radikal was wieder wegbauen von den ganzen Features, die wir dazu gepackt haben?
Genau. Also einmal, wenn der Service nicht wächst, dann ist da irgendwas faul. Also wenn da keine neuen User dazukommen, wenn die da sind, nicht länger draufbleiben, wenn die für sich bestimmte Sachen nicht nutzen, das sind absolute Alarmzeichen. Ne? Also auch das ist ein typischer Job, wo wir manchmal gerufen werden. Da gibt es eben den Service, da gibt's schon Metriken und Analysen und wir müssen gucken, warum wächst denn da nichts? Also wieso werden es nicht mehr User? Und da muss man genau hingucken, an welcher Stelle brechen die ab. Man muss qualitative Tests machen, um zu verstehen, warum die nicht da bleiben oder warum die nicht gerne hingehen oder wo sie hängen. Das lässt sich oftmals durch Servermetriken und sowas gar nicht ablesen anhand dieser Zahlen. Und man muss eben das eigentliche Problem versuchen zu isolieren. Und klar, wenn ein Service nicht wächst, wenn da keine neuen User kommen, wenn die da sind, den Service nicht empfehlen, wenn sie kündigen oder ihre Monatsabos kündigen, dann ist es natürlich ein absolutes Alarmzeichen. Und kein Investor macht das lange mit, also weil die natürlich daran interessiert sind, ihren Break-Even möglichst schnell zu erreichen, das Investment wieder reinzuholen. Und meistens haben die, auch wenn sie sehr vage sind oder nicht ernst zu nehmen sind, im Businessplan sehr klare Vorgaben und Zeitspannen vorgegeben, an denen sie was, wie viel, mit wie viel Usern erreichen wollen. Und da bröckelt's eigentlich zuerst oder da fängt's an zu bröckeln.
Okay, also würdest du sagen, okay, das ist es ist jetzt nicht so, dass man das überhaupt nicht merken würde, wenn man in die falsche Richtung geht, sondern dass man, wenn man natürlich ein bisschen auch offen dafür ist und mit einer gesunden Skepsis rangeht, schon auch merkt, okay, es ist was faul, irgendwie, wie du schon gesagt hast, die Nutzerzahlen stagnieren oder gehen irgendwie zurück, die Leute melden sich ab, etc., dass man es quasi schon merkt, wenn man offen dafür ist, für so einen Input.
Also es kann auch unterschiedliche Gründe haben. Also zum Beispiel haben wir bei einem Projekt festgestellt, dass es hauptsächlich daran lag, dass die Nutzer nicht von dem Service erfahren haben oder dass die nicht davon wussten. Also da muss man eben weniger an dem Service selbst verändern, als vielmehr an der Wahrnehmung draußen im Markt. Ne? Sobald es bekannt war, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und da war unsere Reaktion halt einfach mehr in Online-Marketing zu investieren oder da Strategien zu entwickeln, den Service überhaupt publik zu machen. Also muss nicht immer direkt der Service betroffen sein.
Okay, das heißt, es geht tatsächlich auch in dem, was ihr betrachtet, nicht nur um das Produkt selbst, sondern auch um, wo ist es platziert, wie wird es wahrgenommen, etc. Welches Thema oder welchen Stellenwert besitzt da das Thema Marke? Also wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, das schon ein bisschen größer ist, ich meine, repräsentiert auch Core Values, hat vielleicht auch andere Services, bezieht ihr das auch mit ein? Die Marke, andere Services, die schon angeboten werden vom selben Unternehmen?
Ja, ich sage einfach mal ja. aber anders als wahrscheinlich eine Brand-Agentur daran gehen würde. Klar hat es ist die Marke wichtig, da wenn man in Richtung Wiedererkennung und Designqualität und Servicequalität und sowas denkt. Wir versuchen das in Form eines Minimum Viable Brands zu verstehen. Also die Marke ist tatsächlich etwas, was initial zwar schon ein bisschen da ist, aber noch nicht so, weißt du, die ist irgendwie wie so in der Pubertät, würde ich mal sagen, ne? Also die kann noch die eine oder andere Ausprägung bekommen und auch das ist ein Teil, den man lernen muss, ja, also den man testen und erfahren muss. Deswegen würde ich sagen, auch die Marke selbst ist noch formbar. Da lässt sich noch dran, oder da muss man sogar daran fallen, weil das letztlich auch ein Instrument ist, um den Platz im Markt oder auf dem Marktplatz präzise auszuloten, ja, und zu charakterisieren. Und auch das ist etwas, an dem wir arbeiten, aber auch hier versuchen wir über Validierung, also das heißt über Try and Error, über Probieren, über Feedbacks etwas zu kreieren und nicht so absolutistisch rangehen und sagen, das ist jetzt die Marke und das muss diese Schrift haben und diese Farben und das, da spielt eben die gesamte User Experience mit eine Rolle und es ist da nicht gar so prominent aufgehängt wie, also ich rede jetzt von der Startup-Welt, ja. Es gibt andere Bereiche, wo das vielleicht wichtiger ist, aber genau, bei uns ist es einfach ein Teil, der eben auch flexibel gehandhabt wird und der sich anpassen muss.
Ja, damit, ich verstehe. Wir hatten ja vorhin oder eigentlich das ganze Gespräch über immer sehr auf dieses Thema Feedback-Schleifen, Messbarkeit etc. Dementsprechend erübrigt sich natürlich auch meine Frage danach, ob KPIs etc. einen großen Stellenwert haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie das dann natürlich haben. Aber was ich dann in dem Zug noch viel spannender finde, ist, gibt es denn auch Einflussgrößen in, sei es jetzt Produktentwicklung oder Serviceentwicklung, gibt es auch Einflussgrößen, die nicht messbar sind oder nur schwer messbar sind und wie bemüht ihr euch oder was sind eure Ansätze, die dann messbar zu machen?
Also je kleiner oder je früher im Prozess, je kleiner das Produkt, je unklarer der Service, desto wichtiger sind die qualitativen Kriterien. Deswegen führen wir auch ganz viele qualitative Interviews. Zwar versuchen wir das immer anhand von ganz konkreten Prototypen zu machen. Das ist wichtig, nicht so ein Wunschkonzert auf User-Seite zu machen, aber zu verstehen, warum und wo die Unterschiede sind und wie das in das Leben des Nutzers passt. Das sind irgendwie ganz, ganz, ganz wichtige Faktoren, die man jetzt nicht an irgendeiner Zahl festmachen kann. Und klar, für je etablierter und je mehr User auf dem Service sind, desto besser funktionieren dann tatsächlich solche krassen Metriken wie Sign-ups und Kündigungen und auch NPS und so weiter. Aber gerade am Anfang, um zu verstehen, was das Wertesystem des Users ist, kommen wir um diese intensiven, qualitativen Gespräche nicht umher. Also das ist, würde ich irgendwie als absolut zwingend sehen.
Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Das heißt, dass man da auch diese ganze emotionale Seite, wenn man es mal so nennen mag, irgendwo mit auffängt, einfach, muss man einfach ran an die Leute, blöd gesagt. Da muss man halt einfach...
Aber möglichst konkret, also mit Prototypen am besten, ja, damit sich das irgendwie an etwas Konkreten, wie soll ich sagen, kristallisieren kann, ja, dass das irgendwie einen Fokus hat, dass das einen Leitfaden hat, weil alles andere ist zu vage und zu beliebig, ne? Dann kommen irgendwie ganz komische Wünsche oder Vorstellungen raus, die nicht der Realität des täglichen Nutzens
widerspiegeln. Ach so, quasi, wie wenn man jetzt eine Umfrage weiß ich nicht, für eine App-Entwicklung machen würde und dann sagt der Nutzer, ich hätte aber gerne irgendwie die Info als Zeitschrift, so blöd gesagt jetzt, aber hat damit nichts zu tun, aber okay, jetzt heißt man muss quasi diesen, fand ich eine ganz gute Analogie, irgendwie diesen Punkt geben, an dem sich Verbesserungsvorschläge und Eindrücke dann ankristallisieren können vom Nutzer. Was mich noch so zu guter Letzt noch sehr interessiert und was man vielleicht auch für die Leute, die zuhören, noch gut mitnehmen kann, ihr seid ja eine Agentur, die sehr viel im innovativen Raum unterwegs ist, die sich sehr viel mit Ideen auseinandersetzt, mit Leuten, die Ideen haben, damit, wie man Ideen weiterentwickelt. Welchen Tipp kannst du geben an Unternehmer etc., die in ihrem in ihrer Abteilung oder in ihrem Team dieses ganze Thema Ideengenerierung fördern möchten und aber gleichzeitig auch den Mitarbeitern irgendwie Raum geben möchten, diese Ideen weiterzuentwickeln? Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das angehen kann? Gibt ja Leute, die dann irgendwie sagen, okay, pass auf, nutzt den Freitag, um eure eigenen Dinge irgendwie Ideen irgendwie zu generieren und an denen zu arbeiten oder was ist da so dein Input dazu?
Ja, also ich würde mal sagen, dass die Idee als solche zwar okay ist als Antrieb, aber letztlich kommt es, wie gesagt, auf die Ausführung an, ja, auf die Umsetzungsqualität an. Also das heißt, eine Idee ist schon mal ganz gut, aber wenn man die jetzt immer nur an seinem freien Freitag verwirklichen darf oder dran arbeiten soll, dann ist es nicht ausreichend, ja, einfach weil die Geschwindigkeit des Markts und der Konkurrenz halt einfach wirklich enorm ist momentan. Oder seit vielen Jahren. Es kommen halt einfach echt täglich neue Sachen raus. Allein die ganzen Zoom und Videokonferenzmöglichkeiten, die es seit dem Corona-Lockdown gibt, das ist schon echt unglaublich, was da ist, täglich auf den Markt kommt. Also das heißt, man muss das schon sehr fokussiert und am besten angeleitet möglichst schnell in die Umsetzung bringen. Das heißt, als Chef würde ich sagen, einfach tatsächlich das Team zusammenstellen und denen die Möglichkeit geben, das zu bauen und wirklich selber mitzumachen oder entsprechend auslagern, zu sagen, okay, hier ist ein Investment. Wir haben festgestellt, es ist wirklich wahnsinnig schwer zwischen den im täglichen Doing so etwas aufzubauen. Und der Andi, mein Co-Founder, hat in Köln eben deshalb als so eine Art Space for Transformation entwickelt, einen Raum, in dem man sehr schnell praktisch werden kann, also sehr schnell Sachen umsetzen kann, lernt, wie man Sachen umsetzen kann, lernt, wie man diese Sachen innerhalb der Firma aufbauen kann und durchsetzen kann und wie man da eben Innovationen betreiben kann und muss, damit es auch tatsächlich ankommt. Und das sind letztlich ein paar so Workshops, Schulungen, Möglichkeiten, die Teams zu unterstützen, so etwas zu machen. Und ja, wir versuchen das auf diese Art und Weise in Form von ja, Change Management hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber letztlich ist es einfach ein Mindset, den man entwickeln muss und ja, und einfach ausleben kann und ausleben darf, ja.
Heißt, es ist zusammengefasst, es reicht nicht einfach mal zu sagen, hey, nimm dir mal einen Freitag und hier entwickeln wir deine Idee weiter, sondern hopp oder top quasi. Ja. Wenn schon, denn schon.
Ja. Mhm. Also ganz große Firmen fangen immer mehr an, solche, wie vorhin schon erzählt oder angedeutet, Big Bad Teams zu machen. Das ist ein Team, da gibt's einen Product Owner, da gibt's einen UXer, da gibt's einen Techniker und die kriegen einfach die Chance, eine Idee mal schnell umzusetzen. Da bedient man sich dieser Design Sprints, ist eine Methode, um schnell PS auf die Straße zu kriegen. Jobs to be done, da gibt's ein paar Methoden, die man gut anwenden kann. Um diese Ideen auszuloten, zu probieren, aber indem man sie halt einfach umsetzt. Und dann kann man anhand dieser Erfahrungen dann letztlich entscheiden, ob man da weitermachen möchte oder nicht.
Ja, top. Also finde ich ein traumhaftes Schlusswort. Also wirklich sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den wertvollen Input, den du da gelassen hast. Also wirklich sehr vielen Dank. Genau, also habe mich sehr gefreut, Christian, dass du bei uns zu Gast warst. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ciao.
Ciao.